Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es gibt ja Künstlerkarrieren, die sich in einem ikonischen Moment so herauskristallisieren, um dann weiter geprägt zu werden. Und der Mann, über den wir jetzt sprechen wollen, der hatte einen solchen Moment am späten Nachmittag des 15. August 1969 auf einer hastig zusammengezimmerten Holzbühne im US-Bundesstaat New York. Und hier zur Erinnerung der Sound dieses Moments. Richie Havens live beim Woodstock Festival 1969. Freedom, ein improvisierter Text, zusammengefügt mit Worten eines alten Spirituals. Gestorben ist Richie Havens 2013 mit 72 Jahren an einem Herzinfarkt. Und warum sprechen wir heute über ihn? Weil er heute vor 80 Jahren geboren wurde. Mein Kollege Harald Mönkedick hat sich nochmal intensiv mit Richie Havens auseinandergesetzt. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, Havens beim Woodstock Festival, das ist so ein ikonischer Moment gewesen, zumindest für die, die ihn live oder im Film später erlebt haben. Große Leidenschaft in der Stimme, dazu diese Freedom, diese Freiheitsbotschaft. Was war das für ein historischer Moment? Warum stand er auf einmal so unerwartet im Fokus?
Ja, dieser Auftritt ist natürlich Teil des Mythos, aber er war ja real. Die Veranstalter hatten Richie Havens bekniet, auf die Bühne zu gehen, obwohl er eigentlich an fünfter Stelle stand. Aber außer Tim Hardin, dem Songwriter, der ziemlich indisponiert war, war noch niemand da von den Künstlern. Und Havens ließ sich dann erweichen, gemeinsam mit seinen beiden Begleitern. Den Mythos eines 3-Stunden-Auftritts, den er dann selbst befeuert hat, der wurde dann aber entlarvt durch die Veröffentlichung des kompletten Mitschnitts vor 2 Jahren. In Wirklichkeit war es wohl ungefähr nur 1 Stunde, die er da gespielt hat. Was aber stimmt, ist der improvisierte Charakter von Freedom. Das war so nicht vorgesehen, wurde dann durch den Film in die Welt getragen, machte Havens zum Star. Und kleine Anekdote am Rande vielleicht noch. Eigentlich hatte auch ein Bassist zu dieser Band gehört. Der war mit dem eigenen Auto unterwegs gewesen, dann liegen geblieben, erschien dann mit seinem Instrument nach einem Fußmarsch. Exakt zu dem Zeitpunkt, als die anderen von der Bühne kamen.
Der Bassist hat also diesen historischen Moment verpasst. Havens war ja kein Newcomer mehr zu diesem Zeitpunkt. Wie ist denn seine Vorgeschichte?
Am besten erfährt man davon in seiner Autobiografie, die heißt They Can't Hide Us Anymore, erschien vor gut 20 Jahren. Das ist kein überragendes Erinnerungsbuch, aber es ist aufschlussreich, besonders wenn es um die frühen Jahre geht. Er hatte ja einen interessanten ethnischen Mix in seiner Herkunft, der Mutter aus der Karibik, der Vater ein Native American vom Stamm der Blackfoot, der tatsächlich mit der Wild West Show von Buffalo Bill nach New York gekommen war, und in Brooklyn wuchs dann Richie auch auf, in den Sozialwohnungen des Viertels Bedford-Stuyvesant, später verrufen wegen viel Drogen und viel Gang-Kriminalität. Er sang dann in den 50er Jahren Doo-Wop auf der Straße, machte sich mit 20 auf den Weg nach Greenwich Village, wo man damals noch für $60 im Monat leben konnte zur Miete. Da war er Straßenkünstler zuerst, er malte Porträts, verdiente gut, und dann kam die Musik allmählich dazu, erzählte zur Szene, kannte alle, war dabei, wurde Zeitzeuge und konnte gut davon erzählen. Die Musik kam später, und diesen markanten Personalstil, den er hatte, den entwickelte er vor allem mit den Songs anderer. Und er hielt sich von harten Drogen fern, das war auch nicht ganz unwichtig. Er hat einen guten Freund verloren als Junkie, und das war nicht unwichtig und sicherlich auch prägend.
Aber was genau zeichnete denn seinen Stil aus? Wie hat er diesen Stil entwickelt?
Das ist ganz und gar autodidaktisch gewesen. Das wirkliche Besondere, niemand klang so wie Richie Havens. Die raue Stimme war soulful, sie war dynamisch. Die Akustikgitarre, die er gespielt hat, die war sehr eigenwillig. Er war eigentlich kein Instrumentalist, der Gitarre auf herkömmliche Art spielen konnte. Er hatte sie auf einen offenen Akkord gestimmt. Das war ein offener D-Dur-Akkord für die Experten. Und er hielt die Gitarre dann konventionell, aber er legte nur seinen Daumen von oben auf das Griffbrett auf die jeweiligen Positionen der Akkorde. Und das war harmonisch sehr limitiert, aber sehr perkussiv mit diesem frenetischen Strumming in der anderen Hand. Richie Havens hatte dies eine Ding, aber es war seins.
Das ist der musikalische Stil. So inhaltlich war denn Richie Havens einer, der mit seinem Sound das schwarze und das weiße Amerika so zusammenbringen wollte? Wie war sein Selbstverständnis?
Also die weltanschauliche Positionierung von Richie Havens, die war besonders nach Woodstock durch und durch inklusiv und sehr versöhnlich. Also er begriff sich nicht explizit als schwarzer Künstler für seine Leute, sondern als Stimme für alle. Er verstand sich vor allem als Kommunikator, der Menschen vereinen, verbinden wollte mit seiner Stimme, mit seinen Songs. Und diese Kulmination der jungen Gegenkultur damals, August 69, die hat ihn das ganze Leben beseelt. Die Love and Peace Botschaft, die hat er in Ehren gehalten. Und er ist dann auch sehr spirituell geworden. Alternative Spiritualität hat ihn erfüllt und ganz ohne Zynismus, muss man sagen. Das war schon ziemlich überzeugend, wie Richie Havens das später auch verkörpert hat.
Das davor bis zu diesem historischen Woodstock-Moment, das ist ja das eine. Und dieser Moment, der wurde ja dann auch durch den Woodstock-Film zum globalen Moment. Das andere war das danach, das ja noch einige Jahrzehnte dann dauerte. Worauf hat Richie Havens im weiteren Verlauf so die Schwerpunkte in seiner Arbeit gelegt?
Also im Überblick war die Plattenkarriere von Richie Havens eine Achterbahnfahrt. Einige Erfolge gab es da, einige erfolgreiche Alben, viele Projekte, die nicht so gut liefen, weil es Probleme mit Plattenfirmen gab. Als Live-Performer allerdings, da blieb er weiter gefragt, international, beschäftigte sich aber auch mit anderen Dingen, mit außermusikalischen Projekten, zum Beispiel ökologische Projekte für Kinder oder mit dem Potenzial dressierter Seehunde für Seenotrettung. Auch das erfährt man in seiner Autobiografie. Bei diesen Woodstock-Revivals später war er immer dabei, bis zu seinem Tod. Und da hat er tatsächlich seine Asche verstreuen lassen über diesem historischen Gelände in Bethel, New York. Und war dann ja auch später als älterer Künstler eine beeindruckende Erscheinung mit langen Roben, mit Ringen und Ketten, grauer Rauschebart. Eine positive Ausstrahlung, die, glaube ich, wirklich echt war. Und am Ende hat er auch noch ein paar schöne Platten gemacht, am Ende seiner Karriere mit einigen weltmusikalischen Einflüssen in der Instrumentierung. Also Richie Havens hat eigentlich immer so weitergemacht.
Und wie sollte man sich jetzt an ihn erinnern, jetzt an seinem 80. Geburtstag?
Ich finde, Richie Havens war eine authentische, schwarze Stimme seiner Generation, Stimme der Hoffnung, eines friedlichen Miteinanders. Gestern fiel in Washington in diesem großartigen Inauguration Poem der schwarzen Dichterin Amanda Gorman ein Satz, der mich absolut an Richie Havens erinnert hat. Am Ende, there's always light if only we're brave enough to see it. Es gibt immer auch Licht, wir müssen nur mutig genug sein, es zu erkennen. Das hätte auch so von Richie Havens kommen können.
21. Januar 1941, das ist der Geburtstag von Richie Havens. Heute vor 80 Jahren ist er geboren worden. Und über diese Figur und über den historischen Moment, sein Auftritt beim Woodstock Festival, habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Harald Mönkedick. Vielen Dank.
Ich danke.